Ja, so richtig viele Highlights gab es nicht beim 0:0 von Rot-Weiß Essen beim SC Verl. Wir wollen heute trotzdem über das Spiel sprechen und vor allem analysieren, was RWE noch fehlt, um so ein Topspiel dann auch auf seine Seite zu ziehen. Außerdem möchten wir noch über die Jahreshauptversammlung sprechen, die unter der Woche stattfand. Alles, was da passiert ist, analysieren wir auch heute hier im Talk.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben ein strammes Programm vor der Brust, wollen natürlich über Verl sprechen und auch noch über die Mitgliederversammlung. Das Ganze mache ich mit Fabrice Nühlen. Schön, dass du heute wieder dabei
Hallo.
Bist. Martin Herms.
Hallo.
Lass uns direkt anfangen. Ich würde sagen, wir sprechen zuerst über das Spiel. 0:0 natürlich immer... Ja, Highlight-arm, würde ich sagen. Vielleicht habt ihr euch trotzdem was rausgesucht. Bevor wir gleich konkret über einzelne Szenen sprechen, Martin, wie hast du das Spiel gesehen? Gewonnener Punkt, 2 verlorene Punkte, wie ordnet man das ein?
Also der Kollege, der die Highlights schneiden musste für Magenta Sport, diesen 3-Minuten-Clip, der tat mir ehrlich gesagt leid. So, ja. Also so viel gab es da jetzt
das
wirklich nicht.
Das habe ich heute Morgen auch mal gedacht.
So an ereignisreichen Szenen, aber nichtsdestotrotz, ja, war schon trotzdem ein ordentliches Spiel von Rot-Weiß Essen. Ich glaube, der Matchplan von Trainer Uwe Koschnett ist voll aufgegangen. Hatte mich so ein bisschen überrascht, dann da auf Fünferkette zu gehen, also eine etwas defensivere Grundordnung. Aber letztlich war er nachvollziehbar und ist aufgegangen. Gegen die beste Offensive der Liga hat man, ich glaube, Fabrice ist so nicht eine hundertprozentige Torchance zugelassen. Ja. Der Gastgeber hatte selbst einige ordentliche Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Der Schuss von Mitsuta, Moustier kommt frei zum Schuss, Kraulich Kopfball. In der letzten Minute eine hundertprozentige Torchance, wie ich finde, schlecht ausgespielt. Also wenn man da das Tor macht, dann würde man jetzt von einer taktischen Meisterleistung des Trainers sprechen. So reicht es dann in Anführungsstrichen nur zu einem Punkt, der aber, wenn man sich so die Resultate der Konkurrenz anschaut, dann doch in Ordnung ist.
Der Trainer hat ja auch umgestellt vor dem Spiel, zurück zur Dreierkette. Fabrice, würdest du sagen, weil Martin gerade meinte, Meisterleistung des Trainers hat gezündet oder eher nicht?
Ja, in dem Spiel auf jeden Fall. Also Verl ist ja die Mannschaft gewesen, die nach 17 Spielen 42 Tore geschossen hat, also die beste Offensive der Liga. Wenn man das mal im Liga-Vergleich sieht, nur der SC Paderborn hatte in der Drittliga-Geschichte, also seit der eingleisigen dritten Liga, mehr Tore geschossen als Verl zu dem Zeitpunkt. Also schon eine richtig, richtig gute Offensive mit dem Trio Ahrweiler, Tass und Besio. Und da muss man natürlich auch irgendwie dagegenhalten und in die Zweikämpfe kommen. Und Uwe Koschnett hat das ja extra so gemacht, dass er die Taktik umgestellt hat, um Jasula ein bisschen näher an den Mann zu bringen, enger in die Zweikämpfe zu bringen, dass man einfach da zweikampfstark auftritt, dass man aggressiv auftritt und dass man diesen spielstarken Verlern auch die Spielfreude nimmt. Und defensiv ist der Plan auf jeden Fall aufgegangen. Also das war die beste Defensivleistung der Saison von Rot-Weiß Essen mit Abstand. Man hat kaum hochkarätige Chancen zugelassen, also eigentlich gar keine. Und ja, hat es auf jeden Fall gut gemacht, defensiv.
Alles klar, dann.
Nichtsdestotrotz, ja, muss man dazu sagen, weil du dann den Punkt angesprochen hast, erhöht es natürlich enorm den Druck jetzt, ne, mit Blick auf das letzte Spiel des Jahres. Also das ist alles in Ordnung, du kannst gegen starke Stuttgarter einen Punkt holen, du kannst in Verl einen Punkt holen, aber da musst du natürlich unbedingt zwingend gegen Ulm gewinnen, weil sonst läufst du dann Gefahr, mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause zu gehen, weil 3 Spiele ohne Sieg, das würde dann schon so ein bisschen für Unruhe sorgen und dann wäre es keine wirklich gute bis sehr gute Halbserie mehr, sondern eher eine ordentliche. Also da steht schon ein bisschen was auf dem Spiel. Aber sprechen wir später noch drüber.
Ja, auf jeden Fall.
Wäre auch zu wenig. Also ein Punkt zu Hause gegen Ulm und eine Niederlage, das wäre jetzt auch aktuell nicht verhandelbar, meiner Meinung nach. Ulm ist jetzt auch keine Mannschaft, die man jetzt einfach aus dem Stadion fegt. Also klar, in der dritten Liga ist jedes Spiel eng. Aber wenn man dieses Spiel jetzt gewinnt, dann hätte man aus den letzten 4 8 Punkte geholt. Das wäre sehr, sehr ordentlich mit 2 schweren Auswärtsspielen in Saarbrücken und Verl. Aber dieses Spiel muss man jetzt auch gewinnen. Also da gibt es auch keine 2 Meinungen.
Ja, sprechen wir später sicherlich noch im Detail rüber. Lasst uns erstmal noch beim Verl-Spiel bleiben.
Szene des Spiels.
Martin, ich fange bei dir an.
Ja, so viele gab es natürlich nicht. Ja. Aber eine Szene ist dann doch im Kopf geblieben, über die hat man dann hinten rausgesprochen, nämlich die allerletzte Aktion des Spiels. Da hat Rot-Weiß Essen wie aus dem Nichts eine, wie ich finde, hundertprozentige Torchance. Ich glaube, Kraulich war es ja, der den Pass gespielt hat in die Tiefe auf Brumme. Nicht von Anfang an gespielt, hatte mich auch ein bisschen überrascht, aber okay, hätte er sich dann wieder als Assistgeber in diese Joker-Statistik eintragen können und ist links völlig frei durch und Mause steht blank im Zentrum und dann kommt der Ball in die Mitte und Mause macht ihn dann nicht und die ersten Reaktionen, auch gerade der Fans, waren eher, dass man sich auf Mause eingeschossen hatte. Ne? Ich habe da auch Nachrichten bekommen nach dem Spiel, also ist gar nicht zitierfähig. Also natürlich haben die sich dann darüber aufgeregt und haben ihm die Schuld in die Schuhe geschoben.
Also aber man kann sagen, er ist ein Spieler, der polarisiert.
Mause polarisiert ohne Ende, gar keine Frage. Ich spreche gleich noch drüber, aber Fakt ist, in der Szene kann man ihm keinen großen Vorwurf machen, denn der Pass von Brumme war einfach schlecht. Er war auch nicht gut getimed, meiner Meinung nach spielt er ihn viel zu früh. Das sind so Aktionen, die spielst du fast täglich, von der F-Jugend bis zum Profibereich. Ne? Also du läufst bis zur Grundlinie oder bis ein paar Meter vor die Grundlinie und dann spielst du den Ball rein. Und er hat, glaube ich, etwas zu früh gespielt, wie ich finde. Er hätte noch ein, zwei Meter gehen können und spielt ihn so ein bisschen in den Rücken. Und dadurch hatte Maus jetzt so keinen klaren Abschluss. So ein Ding muss einfach sitzen. Es gab gar keine Gegenwehr. Ne? Also das sind einfach so Sachen, den musst du einfach ziehen und dann gewinnst du so ein Spiel 1-0 und dann ist alles in bester Ordnung. Aber ja, also wie gesagt, ich würde da Maus jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Grundsätzlich fand ich ihn in der halben Stunde, in der er gespielt hat, auch nicht wirklich gut. Wie du schon sagst, er polarisiert und das hat er sich so ein bisschen auch selbst vorzuwerfen, denn mich stört so ein bisschen seine Körpersprache. Mhm. Ich glaube, man hat so ein bisschen, er vermittelt so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht wirklich 100% immer gibt auf dem Platz. So. Und man muss da, glaube ich, auch nur mal den Trainer beobachten. Bei Szenen von Yannick Mause, wie Koschinat am Seitenrand teilweise ausrastet. Ne? Also der fährt richtig aus der Haut. Und ja, das ist jemand, der erwartet 100%igen Einsatz und ist dann schwierig. Ne? Wenn jemand kommt, der natürlich fußballerisch eigentlich alles mitbringt, der nachgewiesen hat, dass er treffen kann in dieser Liga, dass er Torschützenkönig geworden ist und das regt dann einen natürlich auf. Der Trainer erhofft, erwartet irgendwie was und dann kommt es halt nicht. Er hat ja viel gespielt, er hat seine Einsätze gehabt, auch nach dieser Rückkehr jetzt wieder, nach diesen Denkpausen, wo er teilweise auch dann auf der Tribüne war, hat er dann 3 Start-11-Einsätze im Vorjahr gehabt und dann ist er jetzt wieder draußen, ist ja auch irgendwie ein Zeichen. Ne?
Ja.
Ja.
Gespielt hat Jansen dann zum ersten Mal von Anfang an. Wie... Hat er dir
also
gefallen,
ich würde da meinem Kollegen Julian Witzel widersprechen, der bei uns die Noten ab und zu macht und das am Samstag auch getan. Er sprach nämlich davon, dass Jansen seine Chance nicht genutzt habe. Mhm. Sehe ich ein bisschen anders. Ja, er hatte keine großen Abschlusssituationen, er hat nicht getroffen, aber es war ja auch ein denkbar schwieriges Spiel für ein undankbares Spiel, auch für einen Mittelstürmer mit 3 Offensiven. Auf dem Papier hast du ja wirklich 3 Offensiven gehabt. Du hast Müsel und Mizuta dahinter gehabt, ne? Und dann hast du nur Jansen gehabt vorne. Aber ich finde, er war sehr präsent. Er hat viele Kopfballduelle gewonnen. Er war anspielbar und er hat das gar nicht schlecht gemacht. Er hat sich da aufgerieben. Wie gesagt, keine großen Abschlusssituationen. Einmal hat er Pech, da wird ein Ball durchgespielt und ein Pferd nimmt den Ball dann mit der Hand. Mhm. Da hätte er durchaus noch eine Chance gehabt. Aber ansonsten finde ich jetzt nicht, dass er seine Chance vertan hat. Er sollte noch mal eine kriegen. Vielleicht am letzten Spieltag dann jetzt gegen Ulm zu Hause und dann wird man sehen.
Fabrice, wir können bestimmt gleich nochmal über die Stürmer sprechen, ja. Aber erstmal bist du uns noch deine Szene spielst schuldig.
Genau, ich habe mir eine von den unzähligen Zweikämpfen von Yannick Hofmann und Alessio Bessio ausgesucht. Die haben sich ja wirklich ein absolutes Privatduell geliefert von der ersten Minute an. Yannick Hofmann, wirklich ein sehr bissiger Spieler, der diese Sturmkante von Ferl. Alessio Bessio ist wirklich 1,86 groß, starken Körperbau, der kann sich wirklich sehr, sehr gut durchsetzen, aber Hofmann hat ihn an diesem Tag im Griff gehabt und ich habe mir da symbolisch die Szene in der 70. Minute ausgesucht. Da zieht Alessio Bessio zum Sprint an. Yannick Hofmann stellt seinen Körper dazwischen, holt noch einen Freistoß raus im eigenen Strafraum und wird darauf von Rios Alonso, von Golz, von Schulz, allen gefeiert. Alle klatschen ihm auf den Rücken, applaudieren, weil das einfach eine super Leistung war von ihm. Also er hat seine Chance auf jeden Fall genutzt. Michael Koska war ja verletzt gewesen und Yannick Hofmann ist zurück in die Startelf gerückt und hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr aggressiv. Und man darf auch nicht vergessen, dieser Bessio von Ferl, das ist ein richtig, richtig großes Talent. Der hat schon 5 Tore, 7 Vorlagen ausgeliehen vom SC Freiburg. Also ein richtig, richtig guter Spieler und wie Hofmann ihn da im Griff hatte, das war schon aller Ehren wert.
Ja, hinten rechts hat man keine Probleme, nee, ob man da jetzt Fall. Koska spielen lässt und Hofmann, den ich grundsätzlich noch für etwas stärker finde, alles wunderbar auf der rechten Seite.
Und da hat man
Seite.
Sich ja gesorgt, ne, mit Eitschberger, der dann weg war, hat man ja gedacht,
das
ob man war, das irgendwie
das
die
war die größte Sorge,
kann.
Aber Hofmann, der ja eigentlich auch für dieses System mit
Schiene,
Dreierkette mit Schiene geholt wurde, weil er eben so ein bisschen mehr Offensivdrang noch hat, macht das super. Also der ist schnell, der ist zweikampfstark, das war schon, glaube ich, ein sehr sinnvoller Transfer.
generell muss man sagen, beide Seiten sind sehr, sehr gut besetzt. Also auch die linke Seite, Lukas Brohmer hat jetzt nicht gespielt, wie Martin schon gesagt hat, etwas überraschend vielleicht. Wobei man auch sagen muss, wofür hat Rot-Weiß Essen den breiten Kader, wenn immer nur die gleichen 11 Spieler spielen? Also man muss dann auch mal den Jungs, die hinten dran sind, die auch immer Gas geben und sich auch gut präsentieren im Training und auch in den Einsätzen, muss man auch mal die Chance geben. Und Francis Bouebari hat zum Beispiel in Duisburg ein sehr gutes Spiel gemacht. Der hat immer, wenn der gefordert wurde, hat er abgeliefert und er hat jetzt auch in Verl ein gutes Spiel gemacht. Hat auch einen schwierigen Gegenspieler gehabt, hat da hinten dazu beigetragen, dass die gestandert und warum soll man dann diesen breiten Kader nicht ausspielen? Dafür hat man ihn nun mal und Uwe Koschinat, finde ich, managt das auch ganz gut, dass jeder auch seine Chance bekommt, mit Ausnahme von vielleicht jetzt Zwajkowski, Kaiser, die jetzt noch keine Startelf-Einsätze bekommen haben.
Owusu,
genau, ansonsten sind eigentlich alle im Boot und ich finde beide Seiten sehr gut besetzt und wie gesagt, vielleicht nochmal zu Hofmann, war auf jeden Fall der Man of the Match für mich und Schulz hatte ihn nachher auch gelobt, hat gesagt, das war wirklich überragend, wie er gespielt hat und hat sich auf jeden Fall in die Startelf-Phase wieder gespielt, muss man so sagen.
Wenn wir da über Transfers irgendwie reden, dann sind das sicherlich nicht die Baustellen, die Außenverteidigerpositionen.
Nee. Sondern, was sind die Baustellen, wenn du das Thema schon
aufmachst? Tja, was viel auffällt in den letzten beiden Spielen. Es fehlt so ein bisschen der Unterschiedsspieler, wie ich finde, im Offensivbereich. Also wenn man sich so die Teams oben anguckt, jede Mannschaft hat da mindestens einen. Jede Mannschaft hat jemanden, der kontinuierlich scored und das geht RWE so ein bisschen ab, mit Ausnahme, vielleicht mit Abstrichen, Kaito Mitsuta, der, aber ich finde, jetzt auch nicht so überragend für den letzten Wochen. Ich denke mal, man darf nicht vergessen, der war letzte Saison Joker. Ne? Also ist kein schlechter Mann, der spielt wirklich eine gute Saison. Aber Fakt ist, so ein Mittelstürmer oder so ein Zehner, der konstant scored, der geht RWE momentan ab und ich bin mir ganz sicher, beziehungsweise ich weiß auch, dass man sich da umschaut auf dem Transfermarkt, da soll was passieren. Was die Mittelstürmerposition angeht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Es wird sicherlich auch davon abhängen, was mit Jakacuba Potocznik passiert. Mhm. So, bisher holt man da jetzt nicht so viel Positives. Mhm. Man kann auch nicht klar beantworten, ob er denn zum Start der Vorbereitung wieder da ist. Und die ist ja nur sehr kurz. Ne? Die geht Anfang Januar los und dann fährst du eine Woche ins Trainingslager in die Türkei und eine Woche später spielt man schon in München. Das heißt, er müsste schon von Anfang an dabei sein, um sich da wieder reinzuarbeiten. Und ich finde, wenn da die Prognosen nicht so gut sind, dann sollte man zwingend reagieren. Wir haben über Mause gesprochen. Es ist noch nicht die erhoffte Verstärkung und wenn man wirklich angreifen will, wenn man diese Chance ergreifen möchte, und das möchte man unbedingt, dann finde ich, sollte man da auf jeden Fall auch im Sturmzentrum nachlegen. Offensiver Flügel haben wir schon drüber gesprochen, Zehnerposition, das wären so die Positionen, auf denen sich was tun sollte.
Also ich weiß ja nicht, wie du siehst, Martin. Für mich eigentlich die Position, die am meisten benötigt wird, ist der Zehner. Mhm. Also dieser Kreativspieler fehlt einfach. Man muss sagen, natürlich ein Stürmer.
Eigentlich hat man ja zwei mit Müsel und
Man hat eigentlich zwei, aber Müsel ist ja mehr oder weniger jetzt auch die letzten Jahre eher so auf die 6 und 8 gerückt. Und Aslan haben wir schon über die Form der Saison geredet, dass er noch nicht da anknüpfen konnte, wie er in der letzten Rückrunde gespielt hat. Aber wie Martin schon gesagt hat, wenn man sich mal so die Zehner der anderen Top-Mannschaft anguckt, ne, Energie Cottbus, da werden wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen kommen.
Ja, Tolcay, jetzt kommen.
Cigerci, ne, an den Rot-Weiß Essen auch angeklopft hat, der Top-Spieler der Liga mit 12 Toren und 9 Vorlagen, ist einfach ein absoluter Ausnahmespieler. Und der Spieler sorgt dafür, dass Energie Cottbus eben nicht auf Platz 7 oder 8 steht, sondern auf Platz 1. Weil er einfach der Mann ist, der den Unterschied macht. Weil er das Spiel ankurbelt, weil er Tore macht, weil er Vorlagen macht. Ferl hat das gleich mit Berkan Tass, den Klaus Jasula jetzt relativ gut im Griff hatte, muss man sagen. Der ist nicht so zur Entfaltung gekommen. Saarbrücken hat zum Beispiel mit Florian Pick einen sehr, sehr guten Offensivspieler. Aber Rot-Weiß fehlt einfach dieser Kreativspieler im Zentrum, der das Spiel ankurbelt, der auch in so engen Situationen einfach mal das Spiel auf die Seite der Essener zieht. Und das hat man noch nicht und da sollte man sich im Winter dringend verstärken, wenn man unter die ersten drei möchte.
Tja, Cigerci hast du nochmal gefragt. Natürlich war das ein sehr, sehr spannendes Thema letzte Woche. Aber Fakt ist, Rot-Weiß Essen hat angefragt beim Spieler. Die Erfolgsaussichten sind nicht so wirklich gut. Das hat ja auch Trainer Wollitz sofort betont, nach dem Spiel, als er darauf angesprochen wurde. Er meinte dann so sinngemäß, die Anrufe oder die Zeit, die können sie sich sparen, die Essener. Den geben wir nicht ab, was ich natürlich auch grundsätzlich nachvollziehen kann, wenn du Tabellenführer bist. Dann gibst du ja nicht deinen besten Spieler ab. Das wird nicht funktionieren. Aber grundsätzlich kann ich so den Schritt von RWE schon nachvollziehen, weil was brauchst du jetzt? Du brauchst jetzt im Winter jemanden, der in Topform ist, der im Saft ist. Und willst du dir jetzt wieder irgendjemanden von der Bank holen, der wenig Spielpraxis hat, der vielleicht noch ein bisschen braucht, um in Form zu kommen, ist schwierig. Von daher solltest du schon gucken, dass du vielleicht irgendwie jemanden von der Konkurrenz loseisen kannst. Das wird natürlich nicht leicht, aber versuchen kann man es ja.
Also du glaubst, eine Notlösung soll es nicht geben, eben nur Transfer-Wende ist eben diese Soforthilfe.
Du musst jemanden holen, der dir sofort weiterhelfen kann. Ne? Also ich will da auch nichts von hören im Januar, von wegen, der braucht noch 6 Wochen. Nein, es geht nicht. Du musst jemanden holen, der sofort da ist. Und wird schwierig, einen Stammspieler aus der zweiten Liga zu verpflichten. In der Regionalliga, ehrlich gesagt, sehe ich da jetzt auch keinen, der sofort vielleicht helfen kann. Und in der dritten Liga, na klar, es ist nicht einfach für Kaderplaner Markus Stegmann. Ist auch logisch, dass die Konkurrenz nicht freiwillig ihre besten Spieler abgeben wird. Da musste man schon richtig tief in die Tasche greifen, wie zum Beispiel der SC Paderborn jetzt mit Okpala von Waldhof Mannheim. Da werden 550.000 Euro überwiesen, aber das sind schon extrem krasse Summen, die Rot-Weiß trotz einer guten finanziellen Bilanz aktuell sicherlich nicht zahlen wird.
Und wer sich die Tabelle anschaut, sieht ja eigentlich auch nach diesem Wochenende einmal mehr, wie groß die Chance in diesem Jahr ist. Wir haben es schon oft gesagt, weil auch die Konkurrenz hat ja Federn gelassen am Wochenende, ne? Cottbus zum Beispiel, auch Duisburg nur unentschieden. Also das muss man ergreifen, oder?
Ja, natürlich. Die dritte Liga ist absolut verrückt in diesem Jahr. Man sieht es ja, jetzt haben Verl, RWE, Cottbus und Duisburg allesamt nicht gewonnen. 60 München und Rostock sind wieder richtig rangerückt. Ja. Also diese Aufstiegsfavoriten vor der Saison, die jetzt langsam wieder richtig in Schwung kommen. Auch wenn die jetzt selbst nicht richtig überzeugt haben, aber die haben zumindest die Spiele gezogen. 60 München hat jetzt in Unterzahl in Ingolstadt gewonnen. Aber wir haben es ja schon öfter hier erwähnt, auch in dieser Saison muss man die Chance nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Selbstläufer ist, wenn man 2 Spiele im Winter holt, dass man automatisch aufsteigt. Dafür ist diese Liga einfach zu eng und qualitativ auch zu nah beieinander, aber muss diese Chance einfach jetzt ergreifen. Die Chance war so groß wie noch nie zuvor. Man hat jetzt wirklich da die finanziellen Möglichkeiten, man hat eine gute Ausgangssituation, wenn man jetzt Ulm schlagen sollte. Wenn man sieht, im letzten Jahr hat Rot-Weiß Essen ja trotz dieser schlechten Ausgangssituation, dass man auf Abstiegsplatz stand, Spieler wie Mizuta, wie Jasula, wie Martinovic bekommen. Da muss man sich jetzt mal vorstellen, was kann RWE denn machen mit noch mehr Geld und mit der Situation, dass man um Aufstieg spielt. Also ich finde auch, RWE muss sich auf jeden Fall verstärken, am besten mit 2 richtig guten Spielern. Aber
vielleicht noch als kleine Überleitung gleich zum Thema der Woche. JV. Wir waren ja da, über 4 Stunden ging die und ich weiß gar nicht, wie oft die Begriffe zweite Bundesliga und Aufstieg gefallen sind. Also ohne, dass wir überhaupt reden durften, also nicht von den Medien, sondern das ist immer wieder gefallen. Der Verein, der spürt einfach, dass jetzt was geht und man will unbedingt hoch und man sieht, glaube ich, schon in dieser Saison eine große Chance.
Dann lass uns doch jetzt direkt einsteigen.
Top-Thema der Woche.
Wir haben natürlich in der letzten Folge, da war es dann einen Tag vor der MV, schon drüber gesprochen. Jetzt ist es schon ein paar Tage her. Die Mitgliederversammlung insgesamt gibt es ja eigentlich gerade auch nicht viel Stress. Sportlich läuft es gut. Du hast gerade schon gesagt, Fabrice, die finanziellen Mittel sind da, denn auch die, das wurde dann nochmal vorgestellt, die Zahlen. Sieht gerade alles super aus, oder?
Sieht sehr gut aus. Also Rot-Weiß Essen ist finanziell so gut aufgestellt wie selten zuvor mit einem 673.000 Euro Jahresüberschuss mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Umsatzerlöse auf Rekordniveau mit 20,9 Millionen, glaube ich.
20,9, genau.
Hat sich sehr, sehr gut entwickelt. 3 Millionen mehr als vor 3 Jahren. Also da muss man sagen, auch wenn wir über die Führungsstruktur von Marc-Nicolai Pfeiffer vielleicht schon Zwiegestalten berichtet haben, die finanzielle Seite hat er schon wirklich sehr, sehr gut im Griff. Und das ist ja auch der Grund, warum Rot-Weiß Essen im Winter auch diese Möglichkeiten hat, Spieler zu verpflichten. Und die JV war insgesamt sehr, sehr harmonisch, muss man sagen. Also haben wir schon ganz andere Mitgliederversammlungen von Rot-Weiß Essen erlebt, wo dann auch mal Zwischenrufe gab oder vielleicht mal Buhrufe oder so, sondern das war wirklich die knapp 5 Stunden sehr harmonisch. Es gab nur einen Zwischenfall, da wird Martin wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber sprechen, aber ansonsten war es wirklich sehr gut. Die finanziellen Möglichkeiten sind gut. Dann wurde ja noch die Verlängerung von Uwe Koschinat verkündet. Also sehr, sehr positiver Abend für Rot-Weiß Essen, auf dem man auf jeden Fall aufbauen kann.
Okay, ich glaube, wir müssen das einmal Stück für Stück durchgehen. Du hast jetzt die positiven Zahlen angesprochen und dann vor allem das große Thema, was für uns alle, glaube ich, auch so ein bisschen überraschend kam, ist die Verlängerung von Uwe Koschinat, die dort verkündet wurde. Für euch der richtige Schritt, der logische Schritt?
Richtig, logisch und eigentlich alternativlos, auch wenn mich jetzt der Zeitpunkt ein bisschen überrascht hatte, weil normalerweise setzt man sich so in der Winterpause zusammen und trifft dann solche Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an der JV lag, dass man da den Mitgliedern nochmal eine positive Nachricht präsentieren wollte. Man hat es ja entsprechend auch so zelebriert auf der Bühne und Weihnachtsgeschenk und alles wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt jemand widersprechen würde. Es gibt nach wie vor Zweifel an Trainer Uwe Koschinat. Jetzt nicht große, aber so, wenn man sich so die Reaktionen der Fans anschaut, ist das der richtige Trainer, um aufzusteigen? ne, steht er für Offensivfußball. Aber grundsätzlich, wenn man sich jetzt seine Bilanz mal anschaut, wo er begonnen hat, ne, im Dezember 2024, als er RWE auf einem Abstiegsplatz übernommen hatte, was er dann gemacht hat, 71 Punkte geholt seitdem in der dritten Liga, ja, dann wäre es ja wahnsinnig, wenn man den Mann nicht zulässt. Also was soll er noch tun? Den Ukraine-Krieg vielleicht beenden oder so, ne? Aber geht einfach nicht mehr. So, er hat das Optimum rausgeholt und dafür muss man ihm halt wirklich auch immer dankbar sein, ne, was er da geleistet hat. Er war genau der richtige Mann am richtigen Ort. Und natürlich muss er sich jetzt beweisen und er hat es ja auch, wir haben ihn ja auch am Freitag dann nochmal gefragt bei der Pressekonferenz und er hat selbst gesagt, okay, da ging es auch darum, nochmal neue Ziele zu definieren und zu besprechen, ob er dann der richtige Mann ist. Natürlich wurde das auch intern diskutiert, aber letztlich hat er die Verantwortlichen überzeugt. Er hatte ja auch einige Anpassungen vorgenommen im Laufe der Saison. Er hat das System umgestellt von Dreierkette auf Viererkette, einen Offensiven mehr. Er hat Kraulich spielen lassen, er hat sogar Aslan rausgenommen zwischendurch, also er war ja schon bereit, Anpassungen vorzunehmen. Aber Fakt ist, er steht weiterhin auf dem Prüfstand. Der Vertrag wurde ja fix nur um eine Saison verlängert. Also für den Verein jetzt kein Riesenrisiko, muss man dazu sagen. Und ja, jetzt muss er liefern.
Ja. Dann wurde der Aufsichtsrat gewählt. Darüber haben wir im Vorfeld auch viel gesprochen. Martin, du hattest die Kandidaten auch nochmal einzeln vorgestellt. Mhm. Wie lief diese Wahl? Gab es Zwischenfälle, wer wurde gewählt, vielleicht noch einmal kurz dazu.
Ja, Zwischenfälle jetzt an sich nicht. Ich glaube, insgesamt ist es ein sehr ordentliches Ergebnis. Ich hätte es ja schon vorher gesagt. Also das waren wirklich 9 sehr, sehr gute Kandidaten. Ja. Und egal, wie die Konstellation dann letztlich ausfällt, ist das eine ganz gute Geschichte für RWE. Es war im Laufe dieses Abends so ein bisschen absehbar, dass sich die sogenannten alten Kandidaten wohl durchsetzen werden. Mhm. Das lag sicherlich auch an der positiven Grundstimmung. Also wir reden von Thomas Hermes, Rechtsanwalt, Hans-Henning Schäfer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und eben Waldemar Wrobel, der ehemalige RWE-Trainer. Und ja, das hatte ich schon ein bisschen vermutet, dass die drei sich durchsetzen. Da sprach vieles dafür, haben sich dann auch ganz gut verkauft. Gerade Wrobel hat so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal vorgestellt, ne, dass er die einzige sportliche Kompetenz ist in diesem Gremium, in diesem neunköpfigen Teilnehmerfeld. Ja, und das hat man auch schon vorab mal berichtet, Matthias Jablonski, Prokurist von IFM, also hat auch die meisten Stimmen am Ende bekommen. Mhm. Wenn der Hauptsponsor dann so einen wichtigen Mann da ins Rennen schickt, dann kannst du es ja nicht ablehnen als Mitglied.
Die ja, glaube ich, die Partnerschaft auch nochmal verlängert.
Genau,
hat,
ne? Genau. Ja. Also das war alternativlos, den Mann zu wählen, und das Gleiche galt eigentlich auch für André Stracke, der natürlich hervorragende Drähte noch hat in die Wirtschaft, der dann auch noch gelobt wurde oder namentlich erwähnt wurde vom Oberbürgermeister von Thomas Kufen, also auch nochmal so ein Schuss Wahlempfehlung. Ja, und dann hatten es natürlich so ein paar andere Kandidaten halt sehr schwer. Sven Böttcher zum Beispiel, der hatte das Problem, dass er natürlich Hans-Henning Schäfer vor der Brust hatte, jemand mit ähnlichen Kompetenzen. Mhm. Und ja, Bernd Perutta hätte sicherlich den Verein auch weiterbringen können mit seinen Kontakten zum DFB, wobei ich jetzt sage, er hatte danach im Reviersport noch ein Interview gegeben und hatte dann betont, dass es wohl an dieser DFB-Aversion lag. Mhm. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die Mitglieder haben schon verstanden, dass er dem Verein in dem Bereich helfen kann. Aber das Teilnehmerfeld war am Ende dann zu stark. Ne? Auch ein Frederik Reimann, der hätte da auch wunderbar reingepasst. Ne? Ist, glaube ich, 36 Jahre alt. Ein beruflicher Überflieger, der hat in seinem Leben noch nie irgendeine Wahl verloren. Ne? Und der hätte da auch wunderbar reingepasst, wie gesagt. Also am Ende ist es, glaube ich, ein Teilnehmerfeld oder ein sechsköpfiges Gremium, mit dem der Verein jetzt wirklich sehr, sehr gut leben kann, mit ja, verschiedenen Kompetenzen. André Stracke, wie man so hört, wird es wahrscheinlich so an sich reißen, was den Vorsitz angeht. Das ist auch einfach eine Führungspersönlichkeit, der hat nichts anderes gemacht in den letzten 20 Jahren. Und von daher ist das, glaube ich, für den Verein ganz ordentlich gelaufen.
Vielleicht nochmal zum Thema Bernd Perutta. Ich glaube, Martin und ich haben uns da wirklich auch intensiv drüber unterhalten. Der hat sich einfach auch nicht gut verkauft, meiner Meinung nach. Der hat viel zu lange geredet. Also die Mitglieder auf der Versammlung,
jeder hatte die Möglichkeit, sich vorzustellen.
Und es gab wirklich viele, viele Kandidaten, zum Beispiel Hans-Henning Schäfer, der dann sein Statement vom ursprünglichen Video deutlich reduziert hat, und auch andere Kandidaten, die wirklich das auf den Punkt gebracht haben. So, warum möchte ich gewählt werden? Was kann ich Rot-Weiß Essen bringen? Welche Kompetenzen bringe ich mit? Und Bernd Perutta hat da, glaube ich, Martin, wie lange war das? 3-4 Minuten ausgeschweift, hat erzählt über seine Geschichte, über seine Historie. Das interessiert im Endeffekt ja niemanden. Man will ja nur wissen, was bringt er mit und wie kann er Rot-Weiß Essen helfen. Ich glaube, dadurch, neben seiner Tätigkeit beim DFB, hat er sich so ein bisschen ins Ausgespielt. Das war kein guter Auftritt, muss man sagen. Also so,
ja, ich glaube, er wollte unbedingt diese Vorbehalte ausräumen, Richtung DFB.
Ja.
Aber letztlich, so gut vertreten war die aktive Fanszene jetzt auch nicht. Also das war vielleicht ein Bruchteil. der Leute, es waren ja immerhin insgesamt über 1200 online und vor Ort dabei. Und da ist er zu weit ausgewichen auf jeden Fall. Die anderen haben es besser gemacht, die haben ganz klar herausgestellt, so welchen Mehrwert sie bringen. Marco Assing als Vertriebler und Hans-Henning Schäfer, Steuerberater. Ne? Also die haben das alle, finde ich, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. So, und daran ist er dann gescheitert.
Ja. Martin, wenn du schon die Fans ansprichst oder die Fanszene, dann lass uns doch noch über Lukas Pruschko reden. Das ist ja der Fanvertreter. Der mit dabei ist, auch der hatte seinen Auftritt bei der Versammlung. Wie habt ihr den wahrgenommen?
Ja, das war dann mal ein bisschen stimmungsvoller dann, ne?
Auf jeden Fall. Das war der Zwischenfall, von dem ich vorhin
Man hat ja zwischendurch gedacht, so harmonisch kannst du gar nicht laufen, ne? Und dann hat dann Lukas Pruschko für ein bisschen Action gesorgt. Etwas plump, wie ich finde, hat er die beiden Vorstände attackiert und er hat das Thema Mitarbeiterfluktuation aufgegriffen, das wir ja auch schon mal hier hatten. Und ich finde so, der Angriff war etwas zu stark, etwas zu plump. Man hat er hat den beiden vorgeworfen, dass sie nicht nur rasieren dürften mit Blick auf die Mitarbeiter. Und das wird dem ja nicht gerecht, ne? Also natürlich ist das auch ein Punkt, den wir hin und wieder mal angesprochen haben. Zur Führungsqualität gehören eben auch soziale Kompetenzen, völlig klar. Aber man kann ja jetzt nicht abstreiten, dass die jetzt keinen guten Job machen, ne? Also das Gesamtergebnis war hervorragend. Das ist eben auch ein Punkt, den man ansprechen muss. Aber so an sich wäre Herr Pruschko vielleicht erstmal gut beraten, etwas kleinere Brötchen zu backen, um dann vielleicht auch mal nicht den Anschluss zu verlieren, ne? In diesem Gremium jetzt.
Ja, vielleicht ist er da auch einfach so ein bisschen über die Stränge geschlagen in seinem Auftrag, die
etwas zu emotionalisiert. Ist okay, er hat seinen Punkt gemacht, aber so ein bisschen konstruktivere Mitarbeit wäre jetzt, glaube ich, dann doch vonnöten.
Wird er sicherlich auch draus lernen. Und Martin, ich glaube, es gab sogar auch noch einen kleinen Seitenhieb gegen dich persönlich, oder?
Ach so, ja, na klar. Von Christian Hülsmann.
Musst du auch eigentlich noch kurz erzählen.
Ja, genau. Ich hatte ja Herrn Hülsmann so im Zuge dieses Prozesses in einem Kommentar kritisiert. Da ging es ja um diese Wahlvideos, ne? Und da hatte ich halt angeprangert, dass bei den alten Kandidaten es ja kein Limit gab, ne? Also die durften länger sprechen als die neuen. Nicht viel länger, aber bei einem neuen Kandidaten war es zum Beispiel so, dass der dann seine Rede irgendwie kürzen musste. So, und die anderen drei durften eben reden. Ist jetzt kein Riesending, ne?
Ja.
Habe ich ja auch so geschrieben, aber Fakt ist, es sah ein bisschen unglücklich aus, wie ich finde. Und er hatte auch ganz klare Wahlempfehlungen ausgesprochen. Letztlich ging sein Plan ja auch auf, ne? Seine Leute da reinzubringen mit Stracke, mit Schäfer, mit Hermes, auch mit Wrobel. Und das hatte ich so ein bisschen angesprochen. Und er hat, ja, dann gab es eben eine kleine Retourkutsche von Herrn Hülsmann. Ist auch gar kein Problem, verstehe mich gut mit ihm, hat er auch dann so gesagt. Wir bleiben befreundet, hat er betont. Also alles in Ordnung.
Sehr gut. So, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Lass uns trotzdem noch irgendwie ein, zwei Minuten über das nächste und dann auch letzte Spiel des Jahres sprechen. Heimspiel gegen Ulm. Ihr habt es jetzt eben schon ein paar Mal angedeutet. Nicht nur, wer sich die Tabelle anguckt, auch so. Alles andere als ein Heimsieg da zum Jahresabschluss. Du hast eben gesagt, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, oder?
Siegespflicht. Also 3 Punkte sind jetzt Pflicht. Dann hätte man wirklich eine sehr gute Hinrunde gespielt mit 34 Punkten, wäre voll mit im Aufstiegsrennen dabei. Und Ulm ist auch eine Mannschaft, die muss man jetzt auch schlagen. Die haben wirklich eine schwache Defensive. Die haben 4 Spieler, die mit dem Kreuzbandriss ausfallen. Unter anderem der Ex-Essener Dominik Martinovic oder Kapitän Johannes Reichert. Also die haben wirklich auch sehr, sehr großes Verletzungspech. Haben schon den Trainer gewechselt. Jetzt Pavel Dotschev, der Drittliga-Dino an der Seitenlinie, der ja auch schon bestens bekannt ist in Essen durch seine vorherigen Stationen. Und man muss jetzt einfach da auch ein Zeichen setzen, dass man wirklich auch eine Mannschaft ist, die oben hingehört und da auch unter die ersten 3 gehört. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, um richtig oben dran zu bleiben und auch vielleicht mal die ersten 2, 3 Plätze zu attackieren, da muss man auch mal 2, 3 Spiele in Folge gewinnen. Rot-Weiß hat bis jetzt einmal geschafft, 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Das war zu Hause gegen Schweinfurt und in Ingolstadt. Aber es gibt halt auch andere Mannschaften, die gewinnen dann mal 3 Spiele, mal 4 Spiele in Folge. Und das muss man jetzt einfach auch mal schaffen, weil die Mannschaft hat Qualität, aber diese Konstanz, die wir auch manchmal schon bemängelt haben, die muss einfach noch abgerufen werden. Und wenn man dieses Spiel jetzt gewinnt, dann kann man als Rot-Weiß Essen, glaube ich, auch zufrieden in die Winterpause gehen, ohne dass jetzt alles hervorragend gelaufen ist, aber dann ist es schon soweit ganz gut.
Ja, du musst ganz klar gewinnen und auch überzeugend gewinnen, ich finde, weil so ein überzeugender Sieg, den gab es eigentlich seit Rostock, glaube ich, schon nicht mehr, oder Hoffenheim, da hat man auch 3-1 dann gewonnen, aber zuletzt war ja alles knapp, auch gegen Schweinfurt oder so, okay, so ist die dritte Liga, aber es muss halt der Anspruch sein, für Rot-Weiß Essen zu Hause gegen Ulm dann einfach mal einen überzeugenden Sieg einzufahren, alles andere wäre echt schwach, muss man sagen, weil du willst jetzt nicht mit 3 Spielen ohne Sieg in die Winterpause gehen. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass man auf dem Transfermarkt noch aggressiver zu Werke geht. Mhm. Wenn du das jetzt nicht gewinnst, wenn du vielleicht jetzt nochmal einen Dreier holst, überzeugend gewinnst, dann könnte man vielleicht zum Entschluss kommen, okay, auf einer Position vielleicht weniger. Ja, deswegen hängt da schon einiges von ab. Ist eine Drucksituation, aber die muss RWE ganz klar meistern. Das ist der Anspruch.
Ja. Was glaubt ihr mit Blick auf die Taktik? Bleibt es bei der Dreierkette oder muss Kapitän Schulz dann doch wieder auf die Bank? Wir haben über ihn noch gar nicht gesprochen, über seine Leistung, aber könnt ihr da in eure Antwort vielleicht mit einfließen lassen? Würdet ihr genauso spielen lassen?
Also Schulz hat eine Top-Leistung abgeliefert, trotzdem würde ich auf ihn verzichten. Am Samstag, auch wenn es total unfair wäre, aber du kannst jetzt nicht mit einer Dreierkette, wie ich finde, gegen Ulm zu Hause spielen. Solltest dann nochmal einen Offensiven mehr aufstellen, wieder ins 4-2-3-1 gehen und ja gut, ich würde es nicht graulig für ihn draußen lassen, Rios Alonso genauso wenig, deswegen ist es eine mega harte Entscheidung, weil er wirklich eine blitzsaubere Partie gespielt hat, ohne Fehler, hat nicht zugelassen, sehr, sehr starker Auftritt, aber trotzdem würde ich dann doch eher auf die Karte Offensive setzen.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bin Martins Meinung, dass man auf jeden Fall offensiv auftreten sollte und da auch den Sieg erzwingen muss. Aber ich frage mich jetzt, wie soll man an Michael Schulz erklären, dass er jetzt nach so einem Spiel auf die Bank kommt? Also der hat jetzt lange auf der Bank gesessen, er war verletzt gewesen, kommt rein bei der offensiv stärksten Mannschaft der Liga, macht ein blitzsauberes Spiel, die Null steht. Also wie soll man dem sportlich erklären, dass es dann für die nächste Woche nicht reicht? Zumal, ich weiß nicht, wie du es siehst, Martin, die Offensivspieler sich ja auch jetzt nicht wirklich empfohlen haben. Also welcher Offensivspieler ist jetzt gerade in Form, dass man sagen muss, der muss jetzt auf jeden Fall spielen? Wer hat es sich jetzt verdient? Marvin Obus, Yannick Mause, Marek Jansen, das sind ja jetzt alles keine Spieler, Ahmed Arslan, wenn er wieder fit ist, die jetzt vor Selbstvertrauen strutzen. Mhm. Natürlich muss man offensiv spielen, ist ganz klar, man muss dieses Spiel auch gewinnen. Aber ich bin der Meinung, wenn Michael Schulz ein gutes Spiel gemacht hat, und das hat er definitiv, dann sollte man die Leistung auch belohnen. Und man sollte die Spieler aufstellen, die gut performt haben und die auch eine gute Leistung gebracht haben. Und dann muss halt jemand draußen bleiben, der zuletzt nicht so überzeugt hat. Und da gibt's ja leider in der Offensive von RWE einige Spieler, die noch nicht an ihr Maximum gekommen sind. Da haben Martin und ich auch schon drüber berichtet, dass die Analyse auch hergegeben hat, man hat keinen Spieler, der über 5 Tore geschossen hat. Das ist Wahnsinn. Havels hat einen Spieler, der hat schon 6 Tore geschossen. Und Rot-Weiß-Essen ist eine Mannschaft, die im Aufstieg spielt. Und der Top-Torschütze ist Mitsuta mit 5 Toren. Also man kann offensiver aufstellen auf dem Papier. Ist halt die Frage, wie offensiver es dann wirklich auch auf dem Platz ist. Ne?
Lassen wir einfach mal so als Diskussionsgrundlage für unsere User stehen.
Ja. Total, ja. Sagt uns gerne, wie ihr spielen würdet. Ja. Wir sind gespannt, wie es dann aussieht. Am Wochenende, wir treffen uns dann am Montag nach dem Ulm-Spiel natürlich wieder hier, das letzte Spiel vor der Winterpause. Wir sind gespannt, hoffen, dass ihr dann wieder mit am Start seid. Danke euch beiden.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.